Ich lese den Predigtext für den heutigen Sonntag aus Markus 10, die Verse 1 bis 9. Und Jesus machte sich von dort auf und kam in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen. Und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben, aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Lob sei dir, o Christe. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als ich gelesen habe, was Predigtext ist, dachte ich sofort, oh ja, das ist ja ein Text, wo man sich sofort auf jeden Fall in die Nesseln setzen wird. Und wahrscheinlich ist ja die Situation auch bei Jesus so gewesen, die Pharisäer kamen und sie wollten ihn ja herausfordern, mit einer Fragestellung ihn irgendwie aufs Glatteis zu führen. Das ist ja so eine Zwickmühle. Worin besteht die eigentlich? Sie besteht darin, dass die Bibel sich widerspricht. So sagen ja heute auch viele, ne? Sagen, ach, da die Bibel ist voller Widersprüche. Wo ist der Widerspruch? Er ist darin, dass in der Schöpfung eigentlich Gott Mann und Frau schafft, sich zum Bilde, dass sie eins werden. Und dann in den Geboten sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann aber Mose eine Scheidebriefregelung macht. Ja, was gilt denn jetzt? Vielleicht steht dahinter die Frage, was ist gut, was ist richtig? Und ist das überhaupt dasselbe? Ist das dasselbe, was wichtig ist und was gut ist? Es gibt so ethische Vorstellungen und Konzepte, da sagt man das, nicht? Es ist dasselbe. Der große Philosoph Immanuel Kant hat das im Wesentlichen so gedacht. Er sagte, man muss immer so handeln, dass es richtig ist und das ist dann gut. Und was ist dann das ethisch Richtige? Ist immer das, wovon man meinen könnte, dass es sinnvoll wäre, wenn alle Menschen zu allen Zeiten an allen Orten sich so verhielten, nach diesem Prinzip. Das ist ja eine logische Antwort, nicht? Es ist ja nicht wünschenswert, dass man lügt. Und das kann man ableiten, das ist nicht wünschenswert, richtig wäre es, die Wahrheit zu sagen, also ist das das ethische Prinzip und das gilt. Ja, aber da ist natürlich ein Problem, denn wir leben in einer Welt, die ist nicht so einfach, die bietet sehr viele Konfliktsituationen und Dietrich Bonhoeffer hat deswegen dann auch dieses Konzept zurückgewiesen. Er war ja in dieser schwierigen Zeit des Nationalsozialismus und beteiligt am Widerstand und dann ging es konkret um Mord. Tyrannenmord, nicht? Und die Frage, die in der Kirche oft schon gestellt wurde, ist ein Tyrannenmord eigentlich gerechtfertigt? Und Bonhoeffer bringt hier eine sehr interessante Idee und deswegen, ich will ja keine Philosophievorlesung machen, sondern ich will ja was Praktisches der Gemeinde sagen, wie gehen wir mit solchen Fragen um? Bonhoeffer macht einen ganz interessanten Weg, den er da beschreitet, auf und er sagt, Christen leben in einer, wir alle leben in einer gefallenen Welt, nicht in einer von der Sünde zerstörten Welt. Und da gibt es so viele Konfliktsituationen und Christen sind befreit, sie leben nicht mehr nach dem Prinzip, ich muss mich selber aus dem, was ich tue, in jeder Hinsicht rechtfertigen und richtig sein. Das geht nämlich oft auch gar nicht. Man hat manchmal nur die Wahl zwischen zwei Übeln. Und wir sind vor Gott davon befreit, von diesem gesetzlichen Gedanken zu sagen, ich muss absolut gesehen richtig handeln und dann kann ich vor Gott bestehen. Sondern der Christ weiß, wir werden immer schuldig werden. Und manchmal sind wir in Situationen, da können wir nur zwischen zwei verschiedenen Schuldigkeiten wählen, nicht? Das ist die Welt, so wie sie ist. Und deswegen diese Frage, was ist eigentlich gut und was ist richtig oder ist das dasselbe, die ist eine sehr aktuelle Frage, die uns beschäftigt auch. Und ich möchte mal so einen ersten Gedanken formulieren. Die Pharisäer kommen mit dieser Frage, sie wollen vielleicht auch Jesus irgendwie in diese Zwickmühle bringen, aber dahinter steht sicherlich eine Idee von Selbstrechtfertigung und von einem gesetzlichen Denken. Gesetzliches Denken und Selbstrechtfertigung. Was heißt das nämlich? Wenn ich mich selbst rechtfertige, dann funktioniert das ja so, dass ich zum Beispiel sage, ist es erlaubt, sich von einer Frau zu scheiden? Und wenn die Antwort dann heißt, unter bestimmten Bedingungen ist das erlaubt, und wenn ich das dann tue, dann bin ich richtig, nicht? Da bin ich gerechtfertigt aus meinem Handel, da bin ich nicht schuldig. Oder die andere Variante wäre, der Selbstrechtfertigung zu sagen, ja, jetzt ist die Ehe kaputt, aber ich bin es nicht schuld, sondern Ehepartner ist es schuld. Ist auch Selbstrechtfertigung. Und was Jesus hier in seiner Antwort macht, ist etwas sehr Interessantes. Er sagt nämlich gar nicht Ja oder Nein, sondern er sagt, was hat denn Mose so gesagt? Dann sagen sie, ja, der hat einen Scheidebrief erlaubt. Und dann sagt Jesus, ja, das hat er erlaubt, aber es ist ja von Anfang an nicht so gewesen. Er geht dann auf die Schöpfungsgeschichte und sagt, am Anfang hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Und er zitiert diesen Text. Und damit macht er einen Perspektivwechsel und sagt uns im Grunde, frag doch mal nicht nach dem, was gerade noch erlaubt ist, denn das steckt ja dahinter, nicht? Was ist gerade noch erlaubt, dass ich tun kann und dann bin ich aber trotzdem noch vor Gott richtig? Frag doch mal nicht nach den Grenzen, wie weit man sie ausdehnen kann. Wie viel kann ich mir herausnehmen, ohne von Gott verurteilt zu werden? Das ist doch eine ganz schäbige Blickrichtung. Sondern schaut doch mal in eine andere Richtung, nämlich was hat Gott gemeint? Was hat Gott gemeint? Und dann geht er auf die Schöpfung und da steht, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau sich zum Bilde. Das heißt, in dieser Gemeinschaft von Mann und Frau und ihrer Ergänzung spiegeln sie Gott wider. Gottes Wirklichkeit spiegeln sie als seine Ebenbilder. Und sie werden eins. Sie werden ein Fleisch. Das war das Paradies. Aber das ist nicht mehr. Wir lesen ja diese Sündenfallgeschichte, wo interessanterweise das Erste, was als Folge der Sünde ist, ja nicht, dass sie tot umfallen, nicht? Obwohl Gott gesagt hat, ihr werdet sterben müssen, wenn ihr das Gebot übertretet, wenn ihr meine Grenze nicht akzeptiert. Sondern das Erste, was da geschieht, ist, dass sie sich schämen. Und seht ihr, da kommt ja etwas hinein, was vorher nicht war. Und Scham, das ist ein interessantes Stichwort. Scham ist eine große Thematik. Das ist nicht nur körperlich, dass man sich schämt, man möchte nicht nackt gesehen werden, nicht? Sondern Scham gibt es in ganz vielerlei Hinsicht auf vielen Ebenen. Man fühlt sich nicht wohl in seiner Haut, nicht? Man möchte sich nicht zeigen, nicht nur körperlich, sondern manche sind auch verschämt, man traut gar nicht den Mund aufzutun. Was denken die anderen von mir? Wie bin ich selber? Man ist irgendwie nicht mit sich im Reinen. Das drückt das doch alles aus. Man ist mit sich selbst nicht so wirklich zufrieden und im Reinen und auch mit der Umwelt nicht. Und das ist alles zusammengefasst in diesem Stichwort Scham. Und die Bibel sagt, durch die Sünde und die Zerstörung des Gottesverhältnisses ist auch das in die Welt hineingekommen, in die Menschen. Wir werden zerrüttet, zwischenmenschlich, aber auch in uns selbst, nicht? Diese Ebenen sind alle irgendwie betroffen von diesem Sündenfall und wir sind jetzt nicht mehr im Paradies. Und deswegen sagt Jesus, ja, Mose hat euch erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben. Warum hat er das gemacht? Habt ihr das noch im Ohr, wie Jesus das benennt? Weil eure Herzen verhärtet sind. Eure Herzen. Das heißt, Jesus lenkt den Blick jetzt weg von äußeren Dingen hin auf das Innerste eines jeden einzelnen Menschen. Eure Herzen sind hart. Und sie sind nicht mehr weich eigentlich, nicht? Die Bibel hat das Bild auch vom steinernen Herz. Und da ist also dieses Gebot, was Mose gegeben hat, ich möchte es mal so nennen, ein Notstandsgebot, eine Notstandsverwaltung in einer zerrütteten Welt. Ja, es mag manchmal vielleicht nicht anders gehen. Aber für die Gemeinde ist das ja auch eine wichtige Frage. Ich komme nun aus der pietistischen Gemeindeprägung, da ist man sehr orientiert an dem, was richtig ist, was Gott will. Und da weiß man das auch ganz genau und da ist klar, es ist falsch, die Ehe soll nicht gebrochen werden. das ist ja gesetzliches Denken. Natürlich, das stimmt ja auch, nicht? Aber die Wirklichkeit ist sehr, sehr problematisch. Die Herzen sind hart. Und manchmal mag es nicht anders gehen vielleicht. Und zugleich, wenn ich das sage, scheue ich mich, es auszusprechen, weil ich genau weiß, wie die Menschen sind, ist erst einmal gesagt, unter bestimmten Umständen kann sie auch geschieden werden, dann ist die Tür offen, nicht? Und wie sorglos wird im Protestantismus das heute dann auch gehandhabt, wo man von dieser Gesetzlichkeit, der Starre, dann weggegangen ist und gesagt hat, es geht doch um etwas anderes. Es geht doch darum, sich zu orientieren an dem, was Gott gemeint hat. Und vielleicht kann das sein, dass eine Ehe irreparabel ist, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß das nicht. Und wenn man dann sagt, ja, aber sie darf nicht geschieden werden und sie müssen dann zähneknirschend bis zum Ende ihrer Tage zusammenbleiben, dann hat man äußerlich zwar das Gebot beachtet, aber innerlich ist alles. Aber es ist nicht, dass sich widerspiegelt, was Gott gemeint hat, was er eigentlich in seine Schöpfung gelegt hat. Das ist doch alles Lüge dann, nicht? Und das ist die Situation, in der wir ja alle stehen, auch mit den Ehen, die funktionieren. Wenn man wirklich auf das Innere mal blickt, auf die Herzen schaut und sagt, die Orientierung soll sein, was hat Gott gemeint? Welche Ehe, auch welche christliche Ehe, die treu gehalten hat 40 Jahre lang, hat dann wirklich immer Gottes Wesen wiedergespiegelt? Oder wie viel Bruch und wie viel Elend ist da manchmal auch dann hinter den Türen und hinter den Stirnen, in den Köpfen und Herzen? Nein, wir sind alle betroffen von diesem Wort, was Jesus sagt, um eures Herzens Härte willen. Ja, das ist wahr. Um unserer Herzens Härte willen ist manche Ehe kein Paradies, sondern eher eine Wüste, ein verwüsteter Garten. Und diese Perspektive, wenn wir sie einnehmen, deckt dann auf, wo Schuld eben nicht nur äußerlich ist, sondern wo äußerlich alles in Butter scheint, dann innerlich trotzdem nichts stimmt. Wir leiden in unseren Ehen oft aneinander, in Wahrheit aber leiden wir ja auch an uns selbst. Seht ihr, und das ist der Betrug, der heute, finde ich, geschieht, wenn so sorglos damit umgegangen wird und man einfach sagt, naja, wir lieben uns nicht mehr oder es funktioniert nicht und bevor wir uns dann immer streiten, dann gehen wir auseinander. Nicht? Wird ja heute so, das ist dann der Weisheit letzter Schluss. Das ist übrigens ein Gedanke, so leichtfertig, der auch Selbstrechtfertigung ist. Man sagt dann, es geht eben einfach nicht und dann ist es auch okay. Und Jesus sagt, nein, es ist nicht okay. Es mag vielleicht manchmal keine andere Lösung geben, aber okay ist es nicht. Und wenn wir nicht als Christen aus der Selbstrechtfertigung leben wollen, dann muss doch die Frage sein, wenn ich jetzt in meiner Ehe, in meiner Beziehung leide, wo ist der eigentliche Grund? Sind es die Umstände? Ist es der andere? Sind es die Kinder? In manchen Ehen wird es schwierig, wenn auf einmal Kinder da sind. Die bringen das ganze Gefüge durcheinander. Und dann sind es dann die Kinder? Schuldzuweisung nach außen, nicht? Nein, Jesus sagt, es sind eure Herzen, es ist immer ein Problem, das ich habe mit mir selbst. Und wenn ich das aber verleugne, dann mache ich die Tür zu für den Weg zum Heil, denn Gott will Heil geben. Aber das Heil muss anfangen da, wo das Unheil regiert, und das ist in den Herzen, das heißt auch in meinem Herzen. Der Ball liegt in meinem Feld. Und wirklich heil werden wir nicht aus uns selbst. Und das heißt, wirklich heil wird auch eine Ehe nicht, indem man einfach krampfhaft sie festhält und sagt, wir wollen aber bis zum Ende unserer Tage das jetzt durchziehen. Und heil wird es aber auch nicht, indem man einfach sagt, ja, dann schmeißen wir es eben weg. Merkt ihr, wie schwierig es ist? Der Weg geht dazwischen durch. Und das ist der Weg des Evangeliums. Das ist eigentlich auch ein Weg, den wirklich nur Menschen wirklich gehen können, wenn sie zu Christus gehören, weil der sagt nämlich, siehe, ich mache alles neu. Und das fängt in uns selber an. Jesus stiftet sein Heil zuerst immer in mir selbst, und das gilt dann auch für den Partner, und so kann es dann auch miteinander gehen, und das ist Gnade. Und deswegen noch einmal die Frage, darf eine Ehe geschieden werden? Wie wollen wir das denn als Gemeinde beantworten? Ich meine, man kann schwer eine Antwort geben, die Ja und Nein heißt. Man kann nur die Antwort geben, woran willst du dich orientieren? Also ich würde, wenn jetzt ein Ehepaar da ist und sagt, wir haben große Schwierigkeiten, auf der Zeltstadt habe ich mehrere Gespräche gehabt mit Ehepartnern, wo es echt schwierig ist oder war, und dann ich stelle die Frage, woran wollt ihr euch denn orientieren? Das wäre doch mal der Punkt. Wollt ihr euch daran orientieren, dass es jetzt einfach leicht wird? Probleme abwerfen, kann man ja machen. Wollt ihr euch an dem orientieren, was Gott als seinen Plan und seine Vision für eure Ehe hat und daran, dass sein Segen trotzdem dieser Ehe zugesprochen ist, bei allen Schwierigkeiten? Wonach richtet ihr euch aus? Und das muss jeder selber beantworten. Und ich bin sehr froh, also ich habe zwei Ehepaare vor Augen, da weiß ich das von der Zeltstadt, wie schwierig das ist über Jahre hinweg. Nicht? Und ich habe ihnen gesagt, wenn ihr mich fragt, ich glaube, es gibt keine andere Lösung für euch. Das ist jetzt schon die zweite Ehe, soll sie wieder geschieden werden? Und dann geht man in wieder eine Beziehung und man nimmt seine ganzen Probleme mit. Nicht? Und dann begegnet man sich in der neuen Beziehung auch wieder sich selbst. Wie oft soll das sein? Wohin soll das führen? Ich persönlich glaube, es gibt keine andere Chance. Setzt alles auf die Karte Gnade und erwartet von Gott, dass er euch heil macht. Aber es wird schmerzhaft sein, ganz bestimmt. Und es ist nicht das Paradies. Wir leben nicht mehr im Paradies. Wir leben in dieser Welt, wie sie ist, mit uns selbst, wie wir nun mal sind. Und inmitten diesem gibt Gott sein Heil. Das ist ein Glaubensakt. Sie sind zusammengeblieben jetzt über viele Jahre. Und es tut sich auch was. Also ich hatte jetzt mal ein Gespräch, so, das war so am Wegesrand. Ich sage, und wie ist es denn? Ja, also sie sind glücklich. So glücklich man sein kann in einer Welt, in der man ständig überfallen wird von irgendwelchen Dingen, die man gar nicht erwartet. Potzblitz, hat man wieder irgendwie etwas gesagt oder man ist in ein Muster hineingefallen, aus dem man eigentlich schon aussteigen wollte. Und wenn dann der Ehepartner nicht sagt, ja, ich weiß, die Welt ist schwierig, ich bin es auch, und wir leben aus Gottes Vergebung, die wir uns gegenseitig auch gewähren, dann wird es nicht funktionieren wahrscheinlich. Also ich möchte dazu ermutigen, allen, die hinter den Fassaden so mit ihren Ehen sich auch quälen, haltet daran fest, dass Gott dieser Ehe seinen Segen versprochen hat. Und dass der auch gilt, wenn wir den nicht immer so leuchtend vor Augen sehen. Das ist eine Glaubensfrage. Und haltet daran fest, dass ihr nicht aus der eigenen Qualität und Anstrengung heraus gesegnet werdet, sondern dass es Gott ist, der sein Heil stiftet durch Christus. Das geschieht durch Sündenbekenntnis und der frohen Erwartung, dass bei aller eigenen Fehlerhaftigkeit und Schwachheit und all den Zerbrüchen, den man da sieht, trotzdem Gottes Wort größer ist und sein Heil größer ist, als wir selber das sind. Und im Blick auf andere wünsche ich mir, dass wir eine Gemeinde sind, die eben nicht aus dem gesetzlichen Gedanken heraus immer schnell eine Antwort hat und den Leuten dann vor die Stirne sagt, was jetzt zu tun ist, sondern dass wir zumindest mal diese Offenheit haben zu sagen, ja, die Dinge sind oft sehr schwierig und es ist ein wirkliches Leid in dieser Welt mit den Beziehungen, auch zwischen Eltern und Kindern oft. Es ist ein wirkliches Leid. Und wir werden damit nicht fertig, indem wir jetzt eine Antwort geben und sagen, mach das und dann ist alles toll. Sondern wir müssen als Gemeinde die Offenheit haben, das zu hören und zu sagen, ja, wir leiden auch selber, auch miteinander, aber wir wollen glauben, dass Gott sein Heil stiftet. Und zwar in den Dingen, die er in seiner Schöpfung eigentlich gemeint hatte und die durch die Sünde so schwer angeschlagen und bisweilen zerstört sind. Und diese Hoffnung dann zu haben und das Menschen zu sagen, da sprechen wir das Evangelium in Menschenleben oder in Ehen hinein, wenn wir das sagen. Ich glaube aber, dass es doch gut werden kann. Nicht durch euch und eure Anstrengung, aber durch Gottes Heil. Wollt ihr das glauben? Ja, dann segnen wir euch dafür. Das wäre, finde ich, eine Atmosphäre und ein Klima, in dem man sich wohlfühlen und vielleicht auch öffnen kann. Es ist ja auch peinlich, über Dinge zu sprechen, wenn es dann so überhaupt nicht funktioniert. Nicht? Und dann sagt man ja, eigentlich ist das alles ein Trümmerhaufen, aber nach außen hin haben wir es immer irgendwie ganz schön dargestellt. Das ist ja dann auch schwierig. Und ich wünsche mir sehr, dass wir eine Gemeinde sind, wo jeder hier und da doch einen Ansprechpartner findet und sagt, ja, ich kann es sagen. Weil das die Wahrheit ist. Wir leben in einer gefallenen Welt, die Gott aber erlösen will durch Christus. Und deswegen feiern wir auch jetzt das Abendmahl ja in diesem Gottesdienst, weil da spricht Gott sein Heil hinein. Jesus sagt, ist mein Leib für dich gegeben, ist mein Blut für dich gegeben, damit seine Idee und Fantasie, was er mit der Ehe und Familie gemeint hatte, sich verwirklichen kann in einer Welt, die oft so schwierig und so abgründig ist. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.